Bulgarischer Nationaler Rundfunk.
Herzlich willkommen zum deutschen Programm von Radio Bulgarien, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 1. Mai, der internationale Tag der Arbeit. Zugleich begehen wir heute nach dem alten Kalenderstil den 150. Jahrestag des Aprilaufstands. Aus diesem Anlass haben wir für Sie mehrere interessante Beiträge vorbereitet. Zunächst berichten wir über das Arsenal der Freiheit im Aprilaufstand. Anschließend erzählen wir Ihnen, wie das blutige Schreiben den Beginn des Aufstands verkündete. Am Mikrofon begrüßt Sie Lubomir Kolarov. Gemeinsam mit der Tonregisseurin Eva Zlateva wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Geschichte.
Im Jahr 1876 erhoben sich nach dreimonatiger Vorbereitung die Revolutionäre des Komitees von Giurgiu gegen die fünf Jahrhunderte währende osmanische Herrschaft in den bulgarischen Gebieten. Der Aufstand wurde in weniger als einem Monat blutig niedergeschlagen. Doch in der internationalen Krise des sogenannten orientalischen Problems stellte er auch die Frage nach der Freiheit der Bulgaren. Die Ereignisse führten zum russisch-türkischen Krieg von 1877 bis 1878 und zur Gründung des Fürstentums Bulgarien sowie der autonomen Region Ostrumelien südlich des Balkangebirges. In ihrem Freiheitsdrang schufen die Bulgaren 1876 aus Mangel an Waffen sogar hölzerne Kanonen, um sich der regulären und modern bewaffneten osmanischen Armee entgegenzustellen. Die Idee zur Herstellung einer bulgarischen Artillerie im Aprilaufstand stammt von den in Kotel geborenen Ivan Kischelski. Als hoher Offizier der russischen Armee verfasste er ein Handbuch für erfolgreiche Kämpfe gegen die Türken, das 1876 erschien. Darin entwickelte er die Idee, dass die aufständischen Bulgaren alle drei Waffengattungen des Heeres aufstellen sollten. Infanterie, Kavallerie und Artillerie, erzählte Dozent Dr. Atanas Shopov, Direktor des Historischen Museums in Panagyurishte, dem Zentrum des 4. revolutionären Bezirks des Aufstands.
Когато започва подготовката, Стил Финджиков, той твърде поетично.
Als die Vorbereitungen begannen, schrieb Stoil Finjikov sehr poetisch ein Gebet für Bulgarien, das auch in unserer Ausstellung zu finden ist. O Gott, heilige unsere schwache Kanone, damit sie donnert, uns Kraft gibt und in Europa gehört wird, sagte Shopov. Und tatsächlich erfüllten sich die Worte von Stoil Finjikov. Die Kirschbaumkanone wurde zu einem Symbol der bulgarischen Idee eines eigenen Staatswesens und zur Ergänzung der entstehenden regulären Armee. Anfangs zerbrachen die hölzernen Kanonen bei den ersten Tests, doch nach und nach verstärkten die Handwerker sie mit Metallklammern und Beschichtungen, sodass sie mehrere Schüsse abgeben konnten. Zu den Meistern dieser Kirschbaumartillerie gehörten Schmiede, Waffenschmiede und Wagenbauer aus Panagyurishte. Wenige von ihnen hatten zuvor in osmanischen Arsenalen in Istanbul gearbeitet. Insgesamt sind etwa 48 solcher Holzkanonen dokumentiert. Die Osmanen waren trotz ihrer modernen Krupp-Stahlgeschütze überrascht, dass die Bulgaren mit Holzkanonen auf sie schossen. Mehr als 10 wurden erbeutet und nach Edirne und Istanbul gebracht.
Наистина, ако погледнем и по снимката, която съществува, направена с плененото череше от Топче в Одрин.
Auf einem Foto der erbeuteten Kirschkanone in Edirne sehen wir 4 Personen, ein ganzes Artillerieteam, erklärte der Forscher. Einige Autoren sehen in der Holzartillerie weniger eine reale Waffe als vielmehr ein psychologisches Mittel. Sie sollten den Aufständischen Mut geben und dem Gegner Angst einjagen, dass die Bulgaren ebenfalls über Artillerie verfügten.
И тук има много интересен въпрос за черешвата артилерия. Той е въпрос с отговор.
Der Professor der Militärmedizinischen Schule in Istanbul sagte einst, dass jeder vernünftige Mensch, der diese Kanonen sieht, erkennt, in welcher Lage sich die Bulgaren befinden, so Dozent Schopow weiter. Eine Türkin habe sogar gesagt, diese Kanonen würden am Ende die echten Stahlgeschütze nach sich ziehen. Und tatsächlich sei es so gekommen. Kirschbaumkanonen kamen bei Kämpfen in Petrić, Panagyurište, Bratsigovo, Batak, Glisura und Novoselo zum Einsatz. Die Kirschkanone wurde zu einem unersterblichen Symbol des Aprilaufstands, da der Opfergeist und die Unzulänglichkeit des Holzes in eine moralische Stärke verwandelte, die stärker war als Stahl. Während des Ilinden-Preobrazhenje-Aufstands 1903 wurden sie erneut eingesetzt und überraschten erneut Gegner und Beobachter auf dem Balkan. Die Geschichte des Freiheitsarsenals der bulgarischen Aufständischen wird fortgesetzt. Am 1. Mai folgt Teil 2, Verkaufe dein Feld, kaufe dir ein Gewehr, ein Aufruf der Bulgaren von 1876. Das war ein Beitrag von Ivo Ivanov.
Geschichte.
Im Jahr 1396 geriet das mittelalterliche Bulgarien unter osmanische Herrschaft, die nahezu 5 Jahrhunderte anhielt und dauerhaften Spuren in der Geschichte und Entwicklung des Landes hinterließ. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Macht des Sultans über den Balkan von Aufständen und Erhebungen der lokalen Völker erschüttert, die für ihre Befreiung kämpften. Die Großmächte des sogenannten europäischen Konzerts traten in den Wettlauf um den Erwerb neuer Gebiete sowie um Einfluss von über das in eine dauerhafte Krise geratene Osmanische Reich ein. So entstand die orientalische Frage. Nach dem Aufstand der Serben in Bosnien und Herzegowina im Jahr 1875 und der Einmischung Österreich-Ungarns, Russlands und Englands begannen die Bulgaren, die von Wassiolewski gegründete innere revolutionäre Organisation wiederherzustellen. Seit Anfang 1876 bereitete ein Netz revolutionärer Komitees in 4 Bezirken einen Aufstand vor, der vorzeitig am 20. April in Koprivštica ausbrach. Der Leiter des örtlichen revolutionären Komitees, Todor Kableškov, sendete an die Anführer in Panagyurište im Sredna Gora-Gebirge ein Schreiben, das mit einem Aufruf zum Aufstand und zur Aufhebung der 5 Jahrhunderte währenden Fremdherrschaft endet. Ein Appell, der zwischen den revolutionären Komitees in verschiedenen Ortschaften weitergeleitet wurde und unter der Bezeichnung Blutiges Schreiben in die Geschichte einging.
Тогава, когато Каблешков пише писмото, куприщенци дори не са знаели дали ще бъдат последвани от техните съратници в Панагюрище.
Als Каблешков den Brief schrieb, wussten die Einwohner von Koprivštica nicht einmal, ob sie von ihren Mitstreitern in Panagyurište und in den anderen Siedlungen unterstützt werden würden. Damals lag eine große Spannung über diesem Moment in der Luft. Und genau das macht ihn so einzigartig, erzählte Svetlana Muchova, Historikerin und Heimatforscherin aus Koprivštica. Während der Wiedergeburtszeit war Koprivštica eine wohlhabende Bergstadt und ein Bildungszentrum mit starkem revolutionärem Geist. Das blutige Schreiben beschreibt kurz, aber detailliert den Beginn des Aprilaufstands. Brüder, gestern kam Necep Aga aus Plovdiv ins Dorf und verlangte, einige Personen zusammen mit mir zu verhaften. Nachdem ich über eure Entscheidung, die auf der Versammlung von Oborište getroffen wurde, informiert war, rief ich einige tapfere Männer zusammen Und nachdem wir uns bewaffnet hatten, begaben wir uns zum Konak, den wir angriffen und den Müdür zusammen mit einigen Wachleuten töteten. Jetzt, da ich euch diesen Brief schreibe, weht die Fahne vor dem Konak, die Gewehre krachen, begleitet vom Echo der Kirchenglocken, und die Tapferen küssen einander auf den Straßen. Wenn ihr, Brüder, wahre Patrioten und Apostel der Freiheit seid, dann folgt unserem Vorbild. Koprivstica, den 20. April 1876, Todor Kableschkow. Der Text des Schreibens, ein Aufruf zum Aufstand, ist in dem Buch Chronik der bulgarischen Aufstände überliefert, das von dem Teilnehmer an der nationalen Befreiungsbewegung Zachary Stoyanov verfasst wurde. Svetlana Muchova verliert jedoch nicht die Hoffnung, dass das Original des Briefes oder zumindest eine Übersetzung ins Osmanisch-Türkische irgendwann aus den Archiven in Istanbul auftauchen könnte. Interessant ist der Moment um die Auslassungspunkte im Brief, da er an drei Stellen unterbrochen ist. Ich habe mir vor Jahren große Mühe gegeben, die Briefe von Todor Kableschkow sehr sorgfältig zu studieren. Ich bemerkte, dass er, wenn er etwas schreibt, in der Regel die für seine Zeit richtige Zeichensetzung einhält. Aber wenn eine gewisse Aufregung, eine Emotion besteht, unterbricht er den Brief sehr oft mit Auslassungspunkten. Das heißt, er drückt sich nicht zu Ende aus, und diese Auslassungspunkte könnten die Aufregung Kableschkows im Moment der Aufrufung des Aufstands zeigen, erklärte die Historikerin. Svetlana Muchova erläuterte, dass viele Menschen glauben, der Brief sei blutig genannt worden, weil er mit Blut geschrieben wurde. Unter Berufung auf Zeitgenossen aus dem Jahr 1876 ist sie jedoch kategorisch, dass man nicht mit Blut schreiben kann, und nimmt an, dass unter dem Text höchstens ein Kreuz gestanden haben konnte, gezeichnet mit dem Blut Kableschkows selbst. Nach April 1876 wurde der Ausdruck blutiges Schreiben für die Bulgaren für immer zu einem Idiom der Entschlossenheit, des Handelns, des Aufrufs zum Kampf und des ehrlich erfüllten Versprechens. Der Aprilaufstand wurde in kurzer Zeit vorbereitet, war schlecht koordiniert und wurde deshalb schnell niedergeschlagen. Doch die improvisiert bewaffneten Aufständischen erreichten doch das angestrebte Ziel. Die Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung bei der Niederschlagung des Aufstands bewirkten die Einmischung Europas. Sie führten zum Russisch-Türkischen Krieg und zur Entstehung im Jahr 1878 der ersten freien bulgarischen Gebiete im Fürstentum Bulgarien und in der autonomen Provinz Ostrumelien. Sie hörten einen Beitrag von Ivo Ivanov.
Das Werk des großen Musikers Dimitar Wölczew für die bulgarische Bühne, das Kino, das Fernsehen und die populären Genres ist nicht nur beeindruckend umfangreich, sondern gilt seit langem als klassisches nationales Erbe. Aus seiner innigen schöpferischen Freude entstanden unvergleichliche Hits, darunter der beliebteste, der über die Jahrzehnte den Status einer inoffiziellen Nationalhymne erlangte. Eine bulgarische Rose. Der Text stammt von Neiden Wölczew, der zwar Jura studierte, jedoch seit den 50er Jahren als Journalist und Übersetzer erfolgreich war. Im Jahr 1968 war Sofia Gastgeber des neuen Weltfestivals der Jugend und Studenten. Zu diesem Anlass rief der Schriftstellerverband einen Wettbewerb für passende Liedtexte aus. Neiden Wojciech reichte mehrere Strophen ein, die jedoch von Auswahlgremium abgelehnt wurden. Einige Zeit später traf der Dichter zufällig den Komponisten Dimitar Wojciech und bat ihn, das Gedicht zu lesen. Er las es, sagte wenig Schmeichelhaftes über die Jury und fügte hinzu: Das ist ein fertiges Lied, das aufgenommen werden muss. 2-3 Tage später rief er mich zu sich und spielte und sang es mir vor, erinnerte sich der Dichter später in einem Interview für BTV. Eine bulgarische Rose wurde schließlich für den damals prestigeträchtigen bulgarischen Wettbewerb für populäre Musik zugelassen, den Goldenen Orpheus. Auf die Frage von Neiden Wojciech, wer das Lied singen werde, antwortete der Komponist lediglich: Ein junges Mädchen. Beim Goldenen Orpheus 1970 erhielt die 24-jährige Pascha Christova weder den großen Interpretationspreis noch die Auszeichnung im internationalen Wettbewerb. Sie sang 2 Titel, Weh Wind von Josif Zankov und Dimitar Vassilev, sowie eine bulgarische Rose von Dimitar Wojciech und Neiden Wojciech. Das erste Lied bekam den großen Preis für bulgarische Lieder, das zweite den ersten Preis. Für viele Fachleute und Musikliebhaber bleibt es bis heute schwer erklärbar, warum das Lied von Dimitar Vassilev nicht die höchste Auszeichnung erhielt. Wahrscheinlich entsprach dies der damaligen Konjunktur. Zu Lebzeiten litt der Komponist am Gefühl, unterschätzt zu werden. Die Erinnerungen in seiner autobiografischen Buch »Die andere Seite«, das 1992 erschien, sind von Bitterkeit geprägt. Als er Bilanz zieht und sein Schaffen als Schlagerkomponist reflektiert, kommt Dimitar Wojciech zu diesem Schluss, dass diese Werke allesamt künstlerische Unterhaltungskompositionen mit einiger Dramaturgie, einigem Profil, reicher Orchestrierung und meisterlichen Interpretationen seien. Er zählt berühmteste Sängerinnen und Sänger auf, von denen er keinen Tropfen Aufmerksamkeit erhielt, und zieht die weise Schlussfolgerung: Vielleicht passe ich nicht in die Parameter des allgemein akzeptierten Schlagergeschmacks. Ich wollte nie modisch sein. Ich bin kein Schneider mit berühmten Salon. Aber ich behaupte mir, in diesem schwierigen und zugänglichen Genre einen Stil erarbeitet zu haben, meinen Stempel, meine Marke. Dass ich Texte mit beachtlicher Kunstfertigkeit musikalisch gestalte und ihre Dramaturgie hervorhebe, soweit sie in der Poesie vorhanden ist. Warum wurde einer der produktivsten bulgarischen Komponisten übergangen, vernachlässigt, frühzeitig pensioniert? Der bekannte Schauspieler und Sänger Vidin Daskalov bringt es auf den Punkt: Wir haben ein bulgarisches Syndrom des Neid. Diejenigen, die Libretti schreiben, fürchteten ihn als Librettisten, und jene, die Musik schreiben, fürchteten ihn als Komponisten. Im Jahr 2000 wurde eine bulgarische Rose zur bulgarischen Lied des Jahrhunderts erklärt.
В нашия
Meine Damen und Herren, das war unsere heutige Sondersendung zum 1. Mai. Ich, Lubomir Kolarow, verabschiede mich von Ihnen mit dem Hinweis, dass Sie weitere interessante Beiträge von uns auf der Internetseite bnrnews.bg/de und auf unserer Facebook-Seite BNR Radio Bulgarien auf Deutsch nachlesen können.
Bulgarischer Nationaler Rundfunk.